Deutschlandfunk Interview.
Wasserstoff, das ist der Hoffnungsträger für die künftige Energieversorgung hierzulande. Denn Deutschland will erklärtermaßen bis 2045 klimaneutral sein. Schon 2020 hatte die schwarz-rote Bundesregierung eine Wasserstoffstrategie vorgelegt. Doch die muss verändert, verbessert werden. Es braucht ehrgeizigere Ziele. Und genau die hat die Bundesregierung heute festgelegt. Und über diese neuen, ehrgeizigeren Ziele auf dem Weg hin in eine wasserstoffbasierte Wirtschaft habe ich mit Felix Mattes, dem Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik beim Freiburger Öko-Institut, gesprochen. Wobei hinzuzufügen ist, dass Felix Mattes auch das Öko-Institut im Nationalen Wasserstoffrat vertritt. Guten Abend, Herr Mattes.
Guten Abend.
Herr Mattes, es gibt ja schon seit 2020 eine solche Wasserstoffstrategie. Jetzt setzt man sich ehrgeizigere Ziele. Sie im Nationalen Wasserstoffrat sprechen von einem Meilenstein. Warum?
Weil dieses Update der Wasserstoffstrategie auf ein paar wichtigen Bereichen neue Initiativen ankündigt. Die Wasserstoffstrategie fasst ja ehrlich gesagt auf der einen Seite eine Vielzahl von Projekten zusammen, die laufen und die gerade im Jahr 2023 jetzt auch wirklich wirksam werden, was die Subventionen für den Wasserstoffeinsatz in der Industrie angeht, was das große Hochdrucknetz für Wasserstoff angeht, was die Beschleunigung angeht. Da stehen in der Wasserstoffstrategie viele Dinge drin, die sowieso laufen, für die es eigentlich die Wasserstoffstrategie nicht gebraucht hätte. Aber sie kündigt auch insbesondere in einem Bereich, was ganz wichtig ist, an, dass man sich jetzt systematisch um die Wasserstoffimporte kümmern wird. Das ist für mich die große positive Überraschung, dass man das jetzt ernst nimmt und dass man das angeht. Und dann hat die Wasserstoffstrategie natürlich auch ein paar Lücken. Sie bleibt stumm bei der Frage von Speicherung. Sie beschränkt sich auf den Zeitraum bis 2030. Und wir alle wissen, dass die ganz große Dynamik von Wasserstoff in den Bereichen, wo er sinnvoll einsetzbar ist, erst nach 2030 kommen wird. Also Licht und Schatten. Aber es gibt strategische neue Initiativen und die Bündelung von Dingen, die sich entwickelt haben seit 2020 und 2023, wird man irgendwann schon auch bezeichnen als das Jahr, wo vollgeschriebenes Papier sich in konkrete Aktionen umgesetzt hat und auch viele Milliarden Euro.
Da gibt es zum Beispiel Andreas Jung, den energiepolitischen Sprecher der Unionsfraktion. Der sagt auch gerade im Beitrag, da steht viel auf dem Papier. Es gibt viel Absichtserklärung und deshalb warnt er vor einer Lücke. Was entgegnen Sie denn diesem CDU-Politiker, der ja nicht irgendwer ist, sondern wie gesagt der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion? Der muss es ja irgendwie auch wissen.
Na gut, der ist der energiepolitische Sprecher einer Oppositionsfraktion und die muss immer mehr fordern. Aber zur Wahrheit gehört eben, dass wir in diesem Jahr riesige Subventionsprogramme beginnen, die den Wasserstoff in der Industrie fördern werden. Da geht es um mittlere zweistellige Milliardensummen. Das ist nicht nur vollgeschriebenes Papier, das sind konkrete Instrumente, die es viel wert sind. Wir haben seit 14 Tagen einen formalen Prozess zum Aufbau des Hochdrucknetzes bei Wasserstoff auf der Tagesordnung. Übermorgen endet die Konsultationsfrist dazu. Also auch da wird jetzt angefangen, wirklich was bei Pipelines zu tun. Und es gibt eine Vielzahl von anderen Programmen. Das ist schon deutlich mehr als nichts. Aber es bleibt natürlich immer viel zu tun, insbesondere für die Perspektive nach 2030. Und es muss mehr als auf dem Papier passieren bei der internationalen Kooperation.
Dann bleiben wir mal bei dieser internationalen Kooperation. Es gibt ja zum Beispiel schon feste Abmachungen, glaube ich, mit Norwegen, die Deutschland später mit Wasserstoff versorgen wollen. Man hat auch die Fühler ausgestreckt, beispielsweise in südlicher Afrika nach Namibia. Woher soll der Wasserstoff der Zukunft kommen, wenn Deutschland auch in den Jahren nach 2030, 2040 auf Importe, dann nicht mehr von Öl und Gas wie jetzt, sondern eben von Wasserstoff oder Wasserstoffderivaten wie Ammoniak angewiesen ist? Woher soll das Zeug kommen?
Wir müssen da sehr deutlich unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Baustellen. Die erste Baustelle ist Wasserstoff, den wir zum Beispiel in der Stahlindustrie oder am Kraftwerkssektor oder vielleicht auch beim Schwerlastverkehr einsetzen. Dieser Wasserstoff wird bis auf Weiteres ökonomisch nur antransportierbar sein, wenn man mit Pipelines hinkommt. Das heißt, aus der Nordsee, von der Iberischen Halbinsel, vielleicht aus Nordafrika, weil die Transportkosten von reinem Wasserstoff nur in der Pipeline vertretbar sind. Da haben wir mit Norwegen einige Fortschritte erzielt, aber es gibt viel zu tun mit anderen Nordseeanrainern. Es gibt viel zu tun in Richtung Spanien. Es gibt viel zu tun in Richtung Nordafrika. Das ist wirklich weitgehend unbearbeitetes Land, wenn es um konkrete Projekte geht. Die andere Baustelle sind die Produkte, die man aus Wasserstoff herstellt. Das sind die sogenannten Derivate. Da geht es um Ammoniak, da geht es um Methanol, da geht es auch um synthetische Flugtreibstoffe. Und die werden wahrscheinlich aus weiter entfernten Regionen mit dem Schiff aus Chile, aus Namibia, aus Australien bei uns antransportiert werden. Dafür braucht man eine Hafeninfrastruktur und so weiter. Da hat es leichte Asymmetrien gegeben. Wir haben ganz viel über Australien geredet, aber wenig über Spanien und wenig über die Nordsee und auch eigentlich zu wenig über Nordafrika. Und dass das jetzt mal in den geordneten Prozess kommt mit so einer Strategie, mit gezielten mit Importpartnerschaften, ist ein wichtiger und überfälliger Schritt. Da haben wir, und da hat Herr Jung recht, da haben wir viel Papier gehabt, aber wenig konkrete Aktion.
Und wie sieht es mit der heimischen Produktion von Wasserstoff aus? Jetzt will man die Produktion bis 2030 oder die Produktionskapazitäten von 5 auf 10 Gigawatt verdoppeln. Das klingt erstmal viel, aber im Vergleich zu dem, was Deutschland an Wasserstoff bedarf, ist das doch fast wie nicht wenig mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, oder?
Das hängt ein bisschen vom Zeithorizont ab. Das wird für die Zeitperspektive 2030 so irgendwas zwischen der Hälfte und zwei Dritteln des Wasserstoffbedarfs sein, den wir hier haben werden in den ersten Bereichen. Das sind aber erste kleine Bereiche nur. Das ist ja auch einer der Gründe, warum man gesagt hat, wir werden für diese erste Phase auch Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird, akzeptieren, wenn das dabei entstehende CO2 unter die Erde gebracht wird. Also wir haben kurzfristig durchaus eine Knappheit und langfristig werden wir natürlich mehr Elektrolysekapazität auch in Deutschland bauen, aber der Bedarf wird so groß sein, dass wir vermutlich zwei Drittel importieren müssen. Von daher muss man mal gucken, das ist eine Hochlaufphase, wo die einheimische Produktion bei ja auch begrenzten Potenzialen für die grüne Stromerzeugung in Deutschland eine große Rolle spielen wird, aber im Zeitverlauf wird diese Rolle der einheimischen Produktion abnehmen.
Das war die nächste Frage, Herr Mattes, denn wenn man heimisch hierzulande Wasserstoff produzieren will, braucht man entsprechende Strommengen und vor allem grünen Strom, regenerativ erzeugten Strom. Den will man aber auch woanders für benutzen, für Wärmepumpen, für im Heizsektor und. Und er soll natürlich den fossilen Strom aus Kohle jetzt noch und auch aus Gaskraftwerken ersetzen. Das heißt, geht die Rechnung am Ende auf?
Ja, weil ja, das muss man der Bundesregierung unter der neuen Koalition, die ja seit 21 regiert, zugute halten. Sie hat bei den Kalkulationen für die erneuerbaren Energien, für den Ausbau der erneuerbaren Energien, ja den massiv steigenden Stromverbrauch für Wärmepumpen, für Elektroautos, aber eben auch für Elektrolyseanlage im Land berücksichtigt. Das haben die anderen Bundesregierungen nicht getan. Die haben immer gesagt, der Stromverbrauch bleibt gleich und dann bauen wir auf dieses Ziel hin die erneuerbaren Energien vor. Von daher wird das schon begleitet durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber grüner Strom bleibt knapp und deswegen müssen wir eben dafür sorgen, dass wir auch zu Importen kommen von grünem Wasserstoff und dass wir eben für 20 Jahre oder 15 Jahre auch den sogenannten blauen Wasserstoff mit nutzen, weil CO2, was wir unter die Erde bringen, ist klimapolitisch wichtiger und notwendig als CO2, was wir in der Atmosphäre deponieren.
Und diese Kröte nenne ich es jetzt mal, also dass man für eine Übergangszeit auch Wasserstoff produzieren und verwenden muss, der nicht grün hergestellt ist, den sogenannten blauen Wasserstoff. Diese Kröte müssen dann auch die Umweltverbände, die sich heute sehr kritisch geäußert haben, schlucken.
Ja, ich würde mal mein Institut ja auch zur Umweltszene zählen. Und für mich steht die Frage, wird die umgestellte Stahlfabrik, die Stahl nicht mehr mit Kokskohle betrieben wird, wird die mit Erdgas betrieben oder wird sie mit Wasserstoff betrieben, wo man das dabei entstehende Wasserstoffkohlendioxid unter die Erde gebracht hat? Und da bin ich ganz klar und klimapolitisch konsequent. Wenn das die Alternative ist, und das ist bei zunächst knappen grünen Wasserstoff die Alternative, dann ist es besser, das CO2 unter der Erde zu haben, als in der Atmosphäre. Und was man dazu sagen muss, wir haben ja nicht gesagt, oder auch in der Wasserstoffstrategie, und das war ja auch keine Überraschung, in den Förderinstrumenten für die Industrie hat man das ja niedergelegt, haben wir relativ harte Standards für die CO2-Emissionen, die verbleiben dürfen, oder auch Methanemissionen, also Treibhausgasemissionen insgesamt für diesen blauen Wasserstoff. Das sind sehr ambitionierte Standards, die dort gesetzt werden, und nur solcher blauer Wasserstoff wird auch hier verwendet. Das ist im Übrigen auch für andere Teile der Welt, wo blauer Wasserstoff nicht ganz so umstritten ist wie hier, ist das ein wichtiger Punkt, dass man das mit hohen Standards macht.
Sagt Felix Mattes vom Freiburger Öko-Institut. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mattes.
Gerne.